Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem nächsten Podcast von Alpina, A Story Beyond Sports. Liebe Lena, wir haben heute mal wieder einen Gast aus dem Zweiradsportbereich.
Sehr gut. Apropos Zweiradsportbereich, ich habe direkt eine Frage für dich mitgebracht. Was ist so für dich das schönste Feeling an oder nach einem Biketag? So, was macht dich glücklich?
Oh, also das muss man so ein bisschen splitten, glaube ich. Es gibt ja so verschiedene Räder und wenn ich jetzt Mountainbiken gehe im Bikepark, dann ist es, glaube ich, wirklich dieses Berg-Natur-Erlebnis, dass man vom Auto aussteigt oder je nachdem, wie man halt hinkommt, sich anzieht und dann oben am Berg aus dem Lift aussteigt und erstmal durchschnauft und dann dieses Bergerlebnis einfach und diese frische Luft und dieses Naturnahe, das mag ich brutal gern. Und dann natürlich, bei mir ist es ja nicht mehr so oft, dass ich das schaffe leider, aber wenn, dann ist es immer wieder geil, halt das Rad zu spüren und zu spüren, wie man Radl fahren kann. Das gibt mir dann schon immer viel. Und dann gibt es das Gleiche natürlich noch mit dem Rennrad und da ist es einfach Freiheit und dieses Losfahren und einfach loslassen und sagen, so, heute fahre ich, keine Ahnung, 80 Kilometer, egal wie weit, aber es ist einfach frei oder bei größeren Touren dann noch mehr, dass man einfach sagt, man hat gar nichts, sondern nur sein Rad und sich und man fährt einfach. Das ist mega.
Kann ich bestätigen. Bei mir ist immer so dieser erste Moment, wenn du realisierst, dass du gerade an nichts anderes gedacht hast, als ans Radeln. So. Und wenn du richtig merkst, es kann, egal was jetzt ist, du kannst es nicht ändern. Also es ist, wenn jetzt, irgendwo was ganz Schlimmes passiert, du wirst dich erst drum kümmern können, wenn du vom Rad absteigst. Und das ist so, das ist vielleicht auch dieses Freiheitsgefühl. Habe ich tatsächlich gehabt letzte Woche. Da war ich zum ersten Mal wieder in einem Bikepark und guess what? Mir geht's viel besser. Also es ist Radeln. Cycling heals, wie man so schön sagt. Ne?
Bewegung heilt.
Apropos Bewegung, wir haben heute einen ziemlich coolen Gast. Marc Diekmann ist am Start. Und was ihr alle da draußen unbedingt über den wissen müsst vorher, habe ich natürlich mitgebracht. Dirt Jump, Slopestyle, Enduro, Downhill Trail, manchmal sogar Motocross. Machen wir es kurz. Marc Diekmann liebt es, auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Und das sieht man auf allen Kanälen. Mit 145.000 Abonnenten auf YouTube, 115.000 Followern auf Instagram und mehr als 100.000 auf TikTok zählt der 29-Jährige zu den Top-Playern im Content-Game. Klar also, dass er ein Leben auf der Sunny-Side genießt, meist unterwegs zwischen der niedersächsischen Heimat und irgendeinem Topspot der Bike-Szene. Tricks hier, Trips mit Kollegen wie Lukas Knopf und Erik Fettgodar, Contest, Content, Good Vibes. Klingt nach genau dem Leben, das man sich als bike-begeisterter Junge in Melle so erträumt. Aber hinter den Kulissen gehört dazu eben weitaus mehr als zu biken und Content zu produzieren. Was genau? Das wollen wir natürlich von ihm selbst wissen. Na Marc, welches Kapitel deiner Story Beyond Sports hast du den Leuten da draußen bisher noch nicht erzählt?
Ja, lieber Marc, servus erstmal. Cool, dass du am Start bist.
Ja, servus, danke.
Du, die Lena hat mir gerade schon im Intro eine Frage gestellt und ich würde es gerne einfach an dich weitergeben. Und zwar geht es darum, was für dich so das schönste Feeling an bzw. nach einem Biketag ist, der für dich einfach mega cool ist.
Das schönste Feeling? Wahrscheinlich heile angekommen zu sein. Das ist immer toll. Aber halt auch wahrscheinlich dieses gesamtheitliche Gefühl von körperlich was getan haben, also sportlich aktiv gewesen zu sein, im besten Fall vielleicht noch ein, zwei Ängsten gestellt, ein, zwei Sachen gemacht, entweder neue Sachen probiert oder halt große Sprünge, Gaps gesprungen, neue Tricks probiert, gemacht, was auch immer. So ein bisschen Fortschritt noch erlebt im Laufe des Ganzen. Und dann einfach Fahrradfahren gewesen zu sein.
Freiheit gespürt zu haben.
Genau.
Ja, apropos Fahrradfahren, wie würdest du eigentlich dich selber beschreiben? Also was ist deine Job Description, wenn man so sagen kann?
Freeride Mountainbiker und Content Creator, würde ich sagen.
Wie kam es denn dazu?
Da kann man jetzt sehr weit ausholen.
Oh bitte, denn wir sind im Podcast. Wir freuen uns auf dieses sehr weite Ausholen.
Also, ich wollte eigentlich immer als Kind gerne Motocross fahren. Ich habe irgendwann mal im Urlaub auf so einer kleinen Yamaha PW50 gesessen, diese ganz kleinen Mini-Motocross-Räder, ein paar Runden gefahren. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt machen. So. Und dann auch in der Zeit darauf immer sehr viel darüber halt, was man damals im, sag mal, jungen Alter da recherchieren konnte. Da gab es ja noch nicht ganz so viel Content. Immer viel am Ball gewesen, aber das war einfach nicht drin. Und tatsächlich war das so, dass ich irgendwann mal in irgendeinem, ich glaube einfach in einem Prospekt, in einem Werbeprospekt wurde so ein BMX-Rad beworben. Und der Junge auf dem BMX-Rad hatte auch diesen Fullface-Helm auf, den ich halt sonst nur vom Motocross fahren kannte. Und dachte ich, okay, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Und das war irgendwie ein erreichbareres Ziel, als sich dann irgendwie als kleines Kind einen Motocross zu leisten. Und natürlich habe ich auch mal gefleht und gebettelt meine Eltern, dass ich irgendwie so eine Motocross-Maschine kriegen kann, aber das wurde mir dann immer verneint, was ich dann auch erst im 18. Lebensjahr quasi dann erfahren habe. Das ist klar, war es auch eine finanzielle Geschichte, aber es war vor allem eine Sicherheitsgeschichte, dass meine Eltern auch immer gesagt haben, so, wenn du jetzt 18 bist und dir selber eine kaufen willst, so, dann können wir nichts dagegen sagen, aber es ging uns echt tatsächlich immer nur darum, dass wir das Risiko zu hoch fanden. Ich glaube, hätten die erahnt, was man später mit dem Fahrrad macht, wäre es auch wahrscheinlich wiederum egal gewesen. Aber es war wirklich dieser Fullface-Helm auf diesem BMX-Rad in dem Prospekt, was der Auslöser war, zu sagen, okay, so ein BMX könnte was sein. Tatsächlich war es aber auch schon so, dass wir, man kennt ja diese Pattwege, die immer in den Wäldern sind, wo man einfach so kleine, so schmale Wanderwege. Und ich wohne ja im Norden, in Norddeutschland, also in Niedersachsen. Und hier gibt's ja nicht wirklich viel Berge, aber es gibt einfach diese Pattwege in den Wäldern und wir sind immer auf unseren normalen Straßenfahrrädern, bevor ich überhaupt wusste, was ein BMX oder ein Mountainbike ist, über diese Wege gefahren. Das war also sowieso schon vorhanden, dieses auf dem Fahrrad irgendwie durch den Wald fahren. Wir haben dann auch irgendwie teilweise einfach die Schutzbleche und Lichter und sowas, Reflektoren, alles abgemacht und sind einfach durch den Wald, weil die sind eh mal jeden zweiten Tag abgebrochen oder kaputt gegangen, die ganzen Sachen. Und auch dieses ganz Typische, was man vielleicht noch von dem ein oder anderen Oldschool Instagram-Meme oder so kennt, dieses Bretter auf der Straße auf ein paar Ziegelsteine legen und drüber springen, die ganzen Geschichten. Aber das war alles noch, bevor ich überhaupt wusste, dass das eine Sportart ist oder sich zu einer Sportart entwickelt. Das war immer eher so dieses selber entdecken und dann halt die Geschichte mit dem Motocross und dann hat man irgendwann, habe ich dann einfach auf so ein ganz günstiges BMX-Rad dann gespart, nachdem ich es dann irgendwann mal gesehen habe. Und das war dann wirklich so ein, ich glaube damals 200 Euro BMX-Bike vom lokalen Radladen, so das dann gekauft, das hat gefühlt 20 Kilo gewogen, aber das war so der Anfang. Und dann haben wir auch angefangen, halt damit im Wald weiter rumzufahren und dann ich wohne auf so einem alten, ja, ehemaligen Bauernhof und meine Mutter hatte immer Pferde und wir hatten deswegen so ein bisschen Pferdewiese drumherum. Und dann haben wir uns da einfach mit so Bambusstöcken so ein paar Linien abgesteckt und dann von Hand da so ein paar kleine Erdhügel aufgehäuft. Und dann hatte ich aber das Glück, muss ich sagen, dass mein Vater damals eine kleine Gartenlandschaftsbaufirma hatte und deswegen sich immer Bagger ausgeliehen hat. Und er meinte, lass das doch ein bisschen vernünftiger machen. Und dann haben wir halt die ersten Hügel mit dem Bagger gebaut im Garten. Und das war wirklich so was das alles losgetreten hat. Die ersten Hügel waren dann vielleicht einen Meter oder 1,20 Meter hoch. Und das waren wirklich nur so kleine Table-Wellenhügel. Von da an gab es dann aber schon kein Zurück mehr, glaube ich.
Vom Helm cool. Zum Biker, ist auf jeden Fall. das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Das gefällt Alpina, glaube ich, ganz gut. Eine gute Geschichte.
Ja, der Fullface-Helm spielt tatsächlich eine große Rolle.
Ja. Ah, krass, und dein Dad hat dir die ersten Sprünge gebaggert.
Genau, mein Dad hat mich immer sehr bei allem unterstützt. Ich habe vorher auch, also ich muss sagen, ich habe vorher zig Sachen ausprobiert. Ich war immer sehr aktiv und habe alles, ob das jetzt, ich habe Touren gemacht, ich bin Go-Kart gefahren, ich habe tatsächlich auch Fußball gespielt, ich habe Trampolin-Touren gemacht eine Zeit lang, ich bin geritten, weil meine Mutter Pferde hatte, hatte ich ein paar Jahre lang auch Reitstunden und habe wirklich alles irgendwie ausprobiert, aber es war dann tatsächlich die Zweiräder, die es mir dann angetan haben, wo ich dann bei geblieben bin, ja. Und mein Dad hat mich aber immer, vorher schon auch bei den anderen Sachen, immer direkt 100% supported. Und ja, mit dem Fahrradfahren war halt sehr optimal, weil die Gegebenheiten halt gepasst haben. Wir hatten halt den Platz dafür und die Maschinen zur Verfügung, da ein paar kleine Sachen zu bauen. Und ich glaube, mein Vater hatte da auch seinen Spaß immer dran. Hat tatsächlich, war irgendwann mal, mein erstes Mal Winterberg war er mit, hat sich auch ein Rad ausgeliehen und ist tatsächlich dann auch auf den Trichter gekommen und hatte dann eine Zeit lang tatsächlich auch sich mal für eine kurze Zeit damals das, glaube Kona Cowan geholt. Ist leider kaum zum Fahren gekommen, aber ja, hatte selber eine Zeit lang mal so ein Rad, ja.
Ach geil, also direkt so.
Mega.
Ganze Familie mit dabei.
Genau, ja, mein kleiner Bruder ist auch eine Zeit lang gefahren, ist leider nicht dabei geblieben, aber ja.
Das heißt, deine Eltern waren auf jeden Fall besondere Wegbegleiter, Wegebner auch irgendwo, oder? Oder gab es noch weitere Leute, die eine besondere Rolle gespielt haben, sodass du in den Sport wirklich auch auf diese Profi-Ebene gekommen bist? Dich inspiriert haben?
Ich glaube, dass es auf dem Weg dahin über die Jahre hinweg natürlich einige Leute gab und gibt, die einen inspiriert haben. Wahrscheinlich sind es dann im längeren Verlauf eher die Wegbegleiter gewesen. Ich habe wahrscheinlich so ein bisschen das Glück, dass ich irgendwie andauernd irgendwie, glaube ich, Leute um mich habe, die auch irgendwie sehr erfolgreich in dem Sport halt geworden sind. Ihr hattet ja schon Lukas im Podcast. Lukas ist auch schon ein langjähriger Kollege. Wir waren damals zusammen im von Peter Henke in der Red Bull Wings Academy mit einigen Leuten und haben wir bis heute noch eine WhatsApp-Gruppe von. Ich fahre seit Teenie-Alter mit dem Erik Fettko zusammen. Der ja auch immer bei mir dann im Garten letztendlich fahren war, mit dem wir jetzt auch ein riesiges neues Trainingsgelände zusammengebaut haben. Und auch jetzt mit den, sage ich mal, wieder mit den Young Guns, mit denen man unterwegs ist, ob das der Tobi Milay oder der Lennox Zimmermann ist. Ich habe die glücklicherweise alle immer so ein bisschen um mich rum. Und wenn man ist ja immer so ein bisschen das Ergebnis aus seinem Umfeld. Und wenn man immer mit Leuten fährt, die extrem gut Fahrrad fahren, dann inspiriert das natürlich. Aber natürlich am Anfang stand alles auf, würde ich schon sagen, primär wirklich mein Dad, der dahinter stand, der gesagt hat, lass was Cooles bauen und dann auch, ging ja wie gesagt los mit den ersten Erdhügeln, irgendwann kamen dann die ersten Holzrampen, tatsächlich irgendwann dann mein eigenes Foampit in den Garten gebaut, also eine eigene Schaumstoffgrube und also es musste auch immer so ein bisschen, also meine Mom stand da zwar auch hinter, aber es musste immer so ein bisschen versteckt werden, wie viel da tatsächlich reinfließt, weil so Holz ist jetzt auch nicht ganz günstig und so ein Bagger für ein paar Tage ausleihen ist jetzt auch nicht ganz günstig. Deswegen wurde da die ein oder andere Rechnung mal in der untersten Schublade versteckt.
Sehr gut.
Ja, mega geil. Das ist aber, glaube ich, schon viel wert. Also bei mir war es immer das Gegenteil. Ich musste immer rebellieren mit meinem Sport, ja. Und der Dad fand es immer ganz schlimm, weil es halt so gefährlich ist, was ich mache. Und der hat so nie gesehen, was ich mache, sondern hat mich halt nur wieder irgendwo abgeholt, wenn ich gestürzt bin. Und dann hat er natürlich immer die negativen Vibes abbekommen.
War dein Dad denn, sag ich mal, eher in traditionellen Sportarten unterwegs? Das daher so ein bisschen die, dass er gesagt hat, mach doch lieber was Normales, oder?
Ja, definitiv. Also der ist jetzt mittlerweile 80 und ist halt in einer Zeit aufgewachsen, als es sowas noch gar nicht gab. Also das war ja ganz ähnlich, wie du es jetzt gesagt hast. Er dachte, glaube ich, eher, mach halt was Normales und ja,
riskier nicht Kopf und Kragen.
Geh studieren und lern was Gescheites und hör auf, dir immer weh zu tun.
Wobei das ja spannend ist, dass bei dir, Andi, das ja dazu geführt hat, wahrscheinlich, dass du dann erst recht deinen Weg wahrscheinlich gegangen bist.
Ja, voll. Ich bin ja der Kleinste im Bunde, also der nachzüglich, aber zwei ältere Brüder. Und die sind ja dafür bekannt, dass sie vielleicht dann gern mal eher die Rebellen sind, die gegen das ganze System der Familie ein bisschen handeln. und da war ich definitiv so. Also ich habe halt immer, mir war das immer egal. Und genau, und dann halt erst recht, wenn die noch dagegen schießen.
Und auf der anderen Seite mag der die Unterstützung von Anfang an so bekommen hat, so und vielleicht auch. Also viele Wege führen in den Profi-Bikesport. kann man auf jeden Fall sagen, oder?
Ja, ja, definitiv, glaube ich schon. Ja, und am Ende war ja mein Dad dann der, der wieder, wenn Besuch da war und ich nicht da war, dann hat der Besuch danach wieder erzählt, wie stolz er ist, was ich mache.
Aber so. das ist doch mega schön. Ja, das ja. Ist doch, schöner geht's doch nicht.
Ja.
Auf jeden Fall. Tatsächlich haben wir so ein paar Fragen mitgebracht, so ein bisschen entweder oder. Wir dachten, wir ziehen die mal diesmal ein bisschen früher hin. Vielleicht hat der Lukas ja gesagt, die sind gar nicht so einfach, wie man denkt. Falls du die Folge gehört hast, dann weißt du ja auch, dass die tricky sind. Genau, ja, aber ich würde sagen, wir gehen da rein, oder Andi? Are you ready?
Jo. Wer fängt an?
Du.
Okay.
Immer der fragt.
Also Marc, Freeride oder Freestyle?
Boah, direkt so eine schwierige. Ich habe tatsächlich die Tage, weil man hat immer so ein bisschen das Ding, was schreibt man in seine Instagram-Bio rein? Und da habe ich noch so drüber nachgedacht und dann dachte ich noch so, vielleicht wäre es einfach so gut reinzuschreiben, Freeride Style Mountainbike. ist die Frage, wie man das jetzt definiert. Ich hätte jetzt gesagt, Freestyle kann auch Freeride inkludieren. Ich mache schon noch gerne Tricks. Ich liebe aber auch einfach nur große Sprünge und Drops und so weiter auf dem Big Bike zu machen. Ich hätte jetzt gesagt Freestyle, aber auch nur, weil ich ein bisschen diesen Freeride-Aspekt damit reinnehmen kann.
Ja. Okay.
Gilt.
Ich glaube, oder ist es immer noch so, dass die ganzen Freestyler, am Anfang sind es ja reine Freestyler oder damit fängt man an und dann wird es halt, ja, Freeridiger und man geht dann oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bei mir war es so, dass dann irgendwann dieses reine Dirtjumpen und reine Skatepark-Dirtjump-Gefahre irgendwann, ja, das wurde nie langweilig, aber es war halt dann geil, dass man das mit dem anderen Bike auch probiert und wieder neue Challenges hat und irgendwie das so wächst.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch, wie du schon sagst, so ein Wachstumsfaktor, der aber auch nicht zuletzt, glaube ich, durch schlussendlich dann auch finanzielle Hürden, glaube ich mal, irgendwie erst sich entwickeln muss. Ich sag mal, so ein Dirtjump-Rad ist ein relativ verhältnismäßig immer noch sehr teuer, die Räder, aber halt ein günstiger Einstieg im Vergleich zu einem teuren Big Bike.
Ja.
Und deswegen am Anfang, sag mal, hätte es bei mir auch für nichts mehr als einen Dirtjump-Bike gereicht. Und irgendwann später, als man dann die Möglichkeit hatte, überhaupt sich einen Big Bike leisten zu können, konnte man natürlich gucken, was ist mit so einem anderen Rad überhaupt möglich. Und das, ich glaube, den Vorteil haben wir immer als Dirtjump-Fahrer, dass wir da auf die größeren Räder sehr entwicklungsfähig sind,
ja. Wenn
man das beobachtet. Ich habe immer den Eindruck, dass es grundsätzlich relativ einfach ist für die Leute, die von den, Anführungszeichen, kleineren Rädern kommen und auf die größeren Räder umsteigen, das einfacher umzusetzen als umgekehrt. Ich habe das Gefühl, die rein mit dem Big Bike starten und, sagen wir, vielleicht nur Downhill fahren oder ähnliches und dann auf einen Dirtjump-Rad steigen, würde ich jetzt nicht eine ähnliche Entwicklung im Skill, glaube ich, sehen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du das auf dem Dirtbike einfach alles feiner lernst, weil das halt viel präziser bewegt werden muss.
Definitiv.
Und das andere doch mehr verzeiht und kannst mehr rumrotzen.
Zumindest wenn es ums reine, ich sag mal, wirklich Freeride-Fahren geht. Wenn es dann wirklich um Geschwindigkeit bei Downhill geht, da fehlen dann natürlich die Basics als Dirtjumper einfach, um
das
da
stimmt.
Wirklich zu wissen. Klar, ich bin vielleicht gefühlt schnell unterwegs, aber ich muss das jetzt auch wieder lernen. Vor ein paar Wochen in Willingen, wo ich mich beim Downhill-Rennen angemeldet habe, aus Spaß, hatte auch Spaß, habe mich auch schnell gefühlt. aber wenn ich dann die Zeiten verglichen habe mit den U17 Elite-Fahrern, da frage ich mich, wo nehmen die auf dieser kurzen Strecke noch die Zeit her? Aber das ist dann wirklich, wenn die aktiv intensiv Downhill fahren und eben nicht Dirtjump.
Ja, voll.
Stecken die da die Zeit rein.
Aber immerhin bist du nicht gestürzt.
Nein.
Das ist auch, glaube ich, Überleben ist auch so ein bisschen mein Motto auf dem Mountainbike, auf jeden Fall beim Runterfahren. Also von daher, ich fahre aber auch nicht so krass. Ich bin ja nicht so der, nicht so im Pro unterwegs, sondern einfach ganz normal, einfach nur Bike liebend. Entsprechend, weiter. Slopestyle oder Enduro?
Slopestyle. Da brauchen wir nicht so lange überlegen.
Okay, Enduro oder Downhill?
Downhill.
Okay, zack, zack hier. Bikepark oder Contest?
Ich liebe Contest fahren, auch wenn ich nie so die richtig krassen Ergebnisse hatte, aber ich liebe die Challenge und dieses, es ist ein krasses, ich glaube, das ist das, was am schwierigsten so nach außen zu tragen ist. Es ist so ein krasses Mindgame bei so einem Contest, gerade bei den großen Geschichten, sage ich mal. Ich bin jetzt die letzten 2 Jahre in Kanada beim Big White mitgefahren, was eigentlich so bekannt ist als so der größte Slopestyle-Kurs. Und da geht einem schon einiges durch den Kopf und man ist wirklich die ganze Woche so 100% nur auf diesen Kurs fokussiert. Also es ist wirklich so eben nicht dieses lockere Bikeparkfahren, chillen, Spaß haben, sondern es ist wirklich so, man geht abends ins Bett, man weiß, okay, morgen muss ich wieder auf den Kurs, man steht morgens auf, man beim Frühstück, man denkt die ganze Zeit nur an diesen Kurs und an die Sprünge, hat nichts anderes im Kopf und es ist ein sehr krasser Fokus. Und trotzdem, finde ich, ist das Teil, also man genießt das auch irgendwie, es ist auch Teil der Erfahrung. Gegenüber einem Bikepark-Tag, der wirklich pure Fun and Games einfach ist, also es ist ja wirklich, man macht, was man will, man hat keine Pressure hat so ein bisschen mehr Freiheit und muss jetzt sich nicht seine Contest-Line zusammen schustern, sage ich mal. Langfristig so gesehen wahrscheinlich der Bikepark. Da kann man auch videotechnisch immer viel machen, was ich auch mal sehr positiv finde. Wohingegen so ein Contest schon dann doch eher wieder sehr nischig ist, sage ich mal. Deswegen langfristig würde ich jetzt sagen Bikepark, aber diese Contests machen mir trotzdem unheimlich viel Spaß.
Aber kannst du das ausschalten? Also kannst du, wenn du im Bikepark bist, wirklich komplett auf Spaß und Freude und Fun setzen? Oder rutschst du dann vielleicht auch schnell mal irgendwie in so ein Contest-Denken ab? Oder also kannst du das wirklich komplett switchen?
Gut, das kommt jetzt ein bisschen wahrscheinlich drauf an, wie man Bikepark definiert. Bikepark habe ich jetzt nicht so im Kopf typisch einfach mit dem Big Bike Streckenballern, zwischendurch mal ein paar Sprünge und so. Und da würde ich wirklich sagen, 100%. Also das ist wirklich einfach nur Spaß haben, ballern. Da hat man ja nicht dieses, weil einfach dieser Faktor nicht da ist, dass man dann weiß, ich muss jetzt das und das und das und den Trick machen, um halt einen Score zu kriegen. Und also da würde ich sagen, da kommt der Gedanke gar nicht erst auf, dass man da irgendwie eine Art Contest-Denken oder so hat. Versus beim Contest. Es macht zwar Spaß, aber es geht halt nicht, man sagt zwar, ja, ich will einfach meinen Spaß haben, so. Was vielleicht manchmal der Fall ist, wenn man jetzt wirklich absolut nicht auf irgendein Ergebnis scharf ist, dann kann man sagen, ich will einfach nur Spaß haben. Aber meistens ist es ja schon so, dass man ein bisschen ein bestimmtes Ergebnis im Auge hat. Und dementsprechend macht man sich dann halt auch einfach den Druck. Was jetzt nicht schlimm ist, so. Also ich finde das jetzt kein negativer Druck und ich glaube, viele funktionieren auch unter Druck sogar besser.
Du auch?
Als normal. Schwierig zu sagen. Vielleicht würde ich es gar nicht mal als Druck definieren, sondern ich finde, der Fokus geht extrem hoch automatisch. Also so gesehen ja. So gesehen, glaube ich, funktioniert man schon besser.
Mhm. Okay.
Jo, dann die nächste Frage passt eh ganz gut. Contest oder Content?
In dem Fall ist es relativ easy für mich, würde ich sagen, dann Content. Einfach, weil ich da zu nahezu 100% absolute Freiheit habe. Plus, ich kann theoretisch auch immer einen Contest zum Content machen. Deswegen auf jeden Fall Content, ja.
Müssen wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, über dieses ganze Content-Thema. Aber zunächst die nächste Frage. Einfach springen oder erstmal gucken?
Kommt drauf an. wahrscheinlich häufiger einfach springen. Vorausgesetzt, es ist jetzt halt nichts Überdimensioniertes. Sobald es wirklich was Großes ist, dann auf jeden Fall vorher mal gucken.
Instagram oder TikTok?
Instagram. TikTok, finde ich, ist ein Reiz. Ist für mich zumindest wahrscheinlich auch ein bisschen eventuell liegen gelassenes Potenzial, aber für mich ein reines Beiprodukt. Instagram ist schon verhältnismäßig sogar ein bisschen ein Beiprodukt, würde ich sagen, wo ich wenig aktiv für produziere, weil das meiste meiner Zeit geht wirklich in Richtung YouTube. Mhm. Und Instagram ist dann immer nach dem Motto, wenn man mal was hat, dann, obwohl ich das auch eigentlich gerne mehr bespielen wollen würde. Und TikTok ist wirklich für mich Resteverwertung, Double Posting halt. Also ich mache nie aktiv was konkret für TikTok.
Okay. Wir haben da im Vorfeld kurz drüber gesprochen tatsächlich und waren so, okay, TikTok ist so, sowohl Andi als auch ich, glaube ich, sind nicht so die wahnsinnige TikTok-Userschaft tatsächlich. Also ja, man weiß natürlich, was es ist.
Ich war noch nie auf TikTok.
Echt?
Ich habe keinen Peil, nee.
Krass. Ja. Ich habe es aber auch ganz am Anfang echt verpönt. Ich habe damals eine Kampagneanfrage bekommen von TikTok, um halt TikTok auf Instagram zu bewerben. Mhm. Habe das abgelehnt, weil ich diese App halt so, weil die halt sehr verpönt war, gerade sag ich mal so in meiner Generation und aufwärts. Und mittlerweile ist es halt aber nicht mehr wegzudenken. Mhm. Aber damals war es echt so sehr cringy, sag ich mal, und sehr, ja, hatte einen sehr, sehr schlechten Ruf, der sich mittlerweile so ein bisschen weggeebnet hat. Aber, ja. Ja, muss jeder selber seine Meinung bilden, glaube ich.
Total, aber für Sportler war es, glaube ich, am Anfang, das war nicht die logischste Plattform, wo man hingeht, glaube ich, tatsächlich.
Nee, überhaupt nicht. Andererseits die wirklich immer aktiv das, sag ich mal, dieses ganze Social-Media-Game beobachtet haben, haben dann sehr früh gemerkt, okay, kann man entweder sehr aktiv bespielen oder ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen in der Szene, der da mehr oder weniger seine Karriere mit hochgezogen hat, erst auf TikTok groß geworden ist, weil es gerade am Anfang enormes Wachstumspotenzial gab, weil die natürlich selber erstmal ihre Creator pushen wollten, Leute darauf dann natürlich Reichweite generiert haben und dann kommen wir zum eigentlichen schwierigen Teil, diese Reichweite dann auf die anderen Plattformen zu transferieren und ein paar haben das tatsächlich ganz gut geschafft, dass sie so 200.000, 300.000 Follower auf TikTok generiert haben und dann geschafft haben, einen Großteil davon, zumindest anteilig zum Beispiel auf Instagram zu transferieren und damit dann wie ich eine solide Basis auch für Kooperationen und so dann halt haben.
Ja.
Spannend.
Vielleicht doch
noch. Hätte ich mich doch anmelden sollen.
Also ich glaube, es geht auch immer noch, wenn man das aktiv bespielt und da wirklich dann kontinuierlich postet, kann man da, glaube ich, auch immer noch viel machen. Es ist natürlich insgesamt schwieriger geworden und der Content ist natürlich sehr, sehr durcheinander.
Ja, voll. Mir ist das ein bisschen zu chaotisch manchmal.
Ja.
So in der, und ich bin auch tatsächlich so nach, also klar, man kennt es ja selber auch bei Instagram, wenn du von Story zu Story slidest oder irgendwann oder Reels, ne? Das ist ja auch so Binge-Watching-mäßig, das hört einfach nicht auf. Und bei TikTok aber danach bin ich einfach kaputt, ehrlich gesagt. Das ist
ja, man fühlt sich auf jeden Fall um ein paar IQ-Punkte erleichtert danach.
Also, ja, also das ist das nächste Thema. So, und das ist mir, also, nee, ich weiß nicht, ich bin, wahrscheinlich ist es geschäftsschädigend für mich selber, das so zu sagen, aber ich bin absolut kein TikTok-Fan. Genau. Und ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, wenn meine Tochter mal irgendwann. Die wird wahrscheinlich so, Generation, die ist jetzt 8, die wird wahrscheinlich dann irgendwann, ja, ich bin jetzt auch auf TikTok. So, dann wird der Punkt sein, wo ich sagen muss, okay, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Genau.
Ja, tatsächlich war ein Gedanke, den ich dazu hatte, immer so ein bisschen, es liegt ja im Endeffekt in der Hand von den Leuten, die da hochladen, was auf Dauer auch konsumiert wird. Und klar, wir können jetzt nicht ausschließen, oder halt unterbinden, dass Leute halt keine Ahnung, was für Content hochladen.
Ja, Blödsinn auch einfach tatsächlich, ja.
Genau, aber halt, wenn wir jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen normalen Content oder interessanten Content, Bike-Content, Mountainbike-Content da hochladen, bieten wir irgendwo einen Mehrwert für die Plattform und machen die Plattform in Anführungszeichen ein Stück weit besser, wenn vernünftiger Content hochgeladen wird, als Gegensatz zu dem ganzen sag jetzt einfach mal Müll, der da auch hochgeladen wird.
Ich will das auch nicht aberkennen, ne? Weil es gibt schon auch, das ist eine komplett andere Form des Storytellings und vor allen Dingen finde ich, finde es cool, dass sehr viele Leute super krass kreativ werden und das wiederum, muss ich sagen, das ist natürlich TikTok hat schon, wo ich sage, okay, wenn es das ist, wenn das so die Kreativität fördert in einem gewissen Maße oder anspricht zumindest, ankurbelt, hey, dann ist es erstmal cool. Dann kann ich damit leben. Aber wenn da nur Blödsinn bei rumkommt, wo ich mir denke, also es hat nichts mit Qualität und nichts mit Kreativität zu tun, dann bin ich raus. Auf jeden Fall. Bin ich zu alt für das Ganze.
Ich glaube auch, das ist ja sowieso ein bisschen verschwimmt mittlerweile durch Instagram Reels, da die ja gemerkt haben, dass diese diese Hochformat-Videos einfach so wichtig sind. Und dass mittlerweile dann Leute halt, die vielleicht dann auch, wenn sie erst primär für TikTok kreiert haben, das gleiche eh wieder auf Instagram hochladen und im Endeffekt hast du zwei sehr, sehr ähnliche Plattformen dann.
Voll. Voll. Next one. Hotel oder Zelt?
Campervan. Also wenn ich zwischen Hotel und Zelt entscheiden muss, dann Hotel. Wenn ich mich zwischen Hotel und Campervan entscheiden könnte, würde ich den Campervan nehmen.
Okay, und Zelt also nicht nur so Bikepacking-mäßig?
Habe ich noch nie was mit am Hut gehabt, so Bikepacking.
Ja, aber vielleicht, also, wenn die Ausdauer zuschlägt irgendwann und wenn das Interesse dafür aufkommt, dann sehen wir dich vielleicht ja irgendwann durch die Gegend bikepacken, you never know.
Sag niemals nie. Oh yeah,
einsame Insel oder Partystrand?
Also wenn ich so meine Basic Necessities auf der Insel habe, dann auf jeden Fall lieber die einsame Insel.
Heimat oder Fernweh?
Sehr, sehr schwierig. Das ist bei mir tatsächlich im Alltag ein sehr, sehr großer Zwiespalt, da ich halt berufsbedingt sehr, sehr viel unterwegs bin. Manchmal tatsächlich vom Gefühl her fast mehr als mir lieb ist, wo ich sage, ich würde jetzt einfach mal gerne eine Zeit lang zu Hause verbringen. Und gleichzeitig aber auch merke ich dann, wenn ich dann mal doch irgendwie 2-3 Wochen am Stück zu Hause bin, wo ich dann merke, so jetzt mal irgendwie wieder los, wäre auch geil. Und ich bin auch an sich extrem gerne unterwegs. Plus, man muss dazu sagen, im Winter hält mich eh nichts zu Hause, also im Winter sowieso unterwegs. Aber das ist ein großer, großer Zwiespalt. Ich lieb's in der Heimat, ich bin gerne in der Heimat, aber insgesamt bin ich mehr Zeit unterwegs als zu Hause, zumindest die letzten paar Jahre. Deswegen würde ich aktuell sagen, wahrscheinlich eher Fernweh.
Okay. Regen oder Sonne?
Sonne.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Labern oder labern lassen?
Schwierig. Wir sind jetzt im Podcast, also sage ich jetzt mal labern.
Ja gut, aber damit verdienst du ja auch Geld, ne? Das ist ja auch deine Existenz irgendwo.
Ich glaube, so ein Bikepark-POV-Video könnte ich komplett ohne labern machen, einfach okay. Nur fahren.
Okay, fair point.
Ja. Und ein bisschen rumschreien.
Wichtig. Richtig, wichtig.
Ja.
Pumpen oder Luft rauslassen? So eine Metaebene auch vielleicht.
Metaebene auf jeden Fall. Bei mir ist es aber tatsächlich beim Radfahren dann wirklich andauernd dieses Luft rauslassen, weil ich immer vom Dirtjump diese Gewohnheit habe oder hatte zumindest auch auf meinem Big Bike halt mit 4 Bar rumzufahren auf irgendwelchen großen Sprüngen. Und sobald der Trail dann etwas, ja, rutschiger wird, kein Grip mehr vorhanden ist. Deswegen ist es bei mir andauernd auch immer in meinen Videos mal wieder kurz anhalten, ich muss erst Luft rauslassen.
Das kenne ich noch so gut von früher. Wenn du dann immer mit den Jungs unterwegs bist, die halt nur Trails fahren, und dann kommen sie gleich und langen als erstes an deinen Reifen und sagen, du bist so ein Depp.
Immer.
Schon
immer.
Wieder. Und du denkst dir schon, hey, ich habe eh keine Luft drin.
Ja. Das ist echt eine Lernkurve, die man da als Dirtjumper hat, das mit der Luft in den Reifen.
Also, lieber nie wieder pumpen oder nie wieder ein neues Tattoo?
Nie wieder ein neues Tattoo. Ich hätte zwar gerne noch einige mehr, meistens komme ich nicht dazu, aber also pumpen jetzt mal ein bisschen mehr auf, sage ich mal, Fitness angelehnt, würde ich schon echt nicht missen wollen, auch einfach wegen der, was ich am Anfang schon sagte, so die körperliche Aktivität an sich gibt mir unheimlich viel, das muss jetzt nicht zwingend auf dem Fahrrad sein, aber halt auch einfach diese Fitness halt zu behalten, Verletzungsprävention halt zu haben und so weiter, würde ich halt diesen Fitness, in Anführungszeichen, Pumpen-Aspekt sehr ungern weglassen. Da kann ich dann lieber auf so ein Tattoo verzichten.
Wobei, man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber man kennt dich natürlich von YouTube und so weiter. Du hast ja wahnsinnig viele Tattoos auch. Weißt du eigentlich noch, was so dein erstes Tattoo war?
Ja,
und wahrscheinlich. Wofür stand das?
Gar nichts. Ganz schön. Ich habe es auf dem Oberarm, ich kann es euch ja zeigen. Ja. Und zwar ist es das hier.
Was sieht man da? Sehen wir, muss man
es ist quasi ein halbes Gesicht von einer Frau, wirklich genau auf der Hälfte.
Ach krass, aber hier komplett dann?
Genau, das
also
ganze
direkt
Ding
unter, also innere Bizeps, Trizeps, genau.
Genau, also in der Innenseite Oberarm komplett.
Also es ist ein riesen Tattoo, müsst ihr wissen, bei Marks Bizeps.
Es ist tatsächlich für ein, ich sag mal, Klischee, erstes Tattoo dann doch schon recht groß, würde
ja,
ich sagen.
Voll. Und dafür, dass es keine Bedeutung hat, übrigens auch recht groß.
Ist echt so 50-50 bei meinen Tattoos. Dass die Hälfte haben teilweise eine sehr, sehr tiefe Bedeutung und die andere Hälfte gar keine. Und das fand ich einfach nur schön.
Das war schön.
Und ich hatte da einen Tätowierer, wo ich glaube, der hat das sehr gut drauf. Und dafür, dass das Tattoo jetzt auch schon ein bisschen älter ist, würde ich auch sagen, das sieht auch immer noch ganz schön in Ordnung aus.
Voll. Also und, Gesichter stechen ist ja wirklich mit Abstand die ganz, ganz hohe Kunst. Ja. Und das sieht schon echt, also sieht so über Kamera, sieht schon echt gut aus, ja.
Ja, plus, also Innenseite Oberarm hat, ist halt das Glück, da kommt wenig Sonne hin, da kommt meistens nicht wie die anderen hier, die kaum noch existent sind, kommen nicht so viel Stürze hin. Also das Tattoo ist wesentlich jünger. Ich zeige hier gerade auf dem Unterarm ein Tattoo, was komplett durch Stürze halt aufgekratzt ist, zerstört ist, ja, wo eigentlich nur noch wenig vom Tattoo übrig ist. Und wie gesagt, deswegen die Innenseite Oberarm sehr nachhaltig.
Aber ich will noch eine Rückfrage zu dem Thema Tattoos stellen. Du hast jetzt gesagt, aber manche haben eine tiefe Bedeutung. Was?
Ja.
Sieht man auch eines, also, keine Ahnung, sieht man auch eines, was eine wirklich tiefe Bedeutung hat?
Sieht man jetzt, also, auf dem Rücken habe ich einen riesen Schriftzug. Tatsächlich ist der irgendwie auch wieder aus dem Mountainbiken inspiriert. Das geht jetzt wahrscheinlich eher so an die, ja, OG-Leute. Ich habe auf dem Rücken einen riesigen Schriftzug in so einer sehr, ich sag mal so, Anführungszeichen, Ghetto-Schrift stehen. So ein bisschen Graffiti-Style, so West Coast Graffiti-Style, Never Enough. Was gleichzeitig der Titel vom New World Disorder 9 Film war. Also einem Mountainbike-Film, einer der Filme, die mich so mit am meisten inspiriert haben. Als ich angefangen habe zu fahren, waren es so New World Disorder, es waren immer so 7 bis 10, so das waren so die Filme. Nach dem 10. haben sie ja leider dann aufgehört. Und tatsächlich vom 9. der Titel war Never Enough. Und für mich war das hört sich immer so ein bisschen, wenn man das einfach nur so sieht, sowieso so sehr Klischee, so tätowiert, bisschen aufgepumpt und dann steht hinten noch nie genug drauf. dann kann man das natürlich in viele Richtungen interpretieren. Es hatte aber eigentlich immer so diesen Bezug zum Mountainbiken. Dieses nie genug im Sinne von höher, schneller, weiter. Und halt wirklich, auch die Schrift ist so ein bisschen ähnlich, wirklich wie die Titelschrift von dem Film. Also es war wirklich schon stark dran angelehnt.
Also, das ist, finde ich ja cool, wenn man das nicht sofort, also wenn da diese tatsächliche Bedeutung davon nochmal eine ganz, also wenn man das nur checkt, wenn man tatsächlich in der Szene ist sozusagen.
Ich glaube, selbst dann ist es für die wenigsten werden checken, dass es jetzt von New World Disorder kommt. Aber ich habe die Filme wirklich, also das war, wie gesagt, am Anfang war ja nicht so viel wie jetzt auf YouTube verfügbar. Das heißt, man hatte nur so ein paar Sachen und die Filme musste man sich ja auch irgendwo ziehen auf irgendwelchen Webseiten.
Nur legal natürlich, nur legal.
Nur legal. und wie ich rauf und runter geguckt, diese Geschichten da. Und das kommt daher. Und sonst die anderen Tattoos, das, was ich vorhin hier einmal gezeigt hatte, was auf dem Unterarm ist, was komplett zerstört ist, schon durch die Stürze, ist tatsächlich ein Schmied mit einem Amboss. Tatsächlich habe ich meinem Tätowierer gesagt, ich hätte gerne einen Amboss. Er hat natürlich direkt den Schmied damit zugemacht. Und das ist für mich so eine von meinen, sag mal, Lebenseinstellungen. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, so jeder ist, dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Da bin ich, sag ich mal, stark der Meinung. Und deswegen wollte ich diesen Amboss eigentlich haben. Und mein Tätowierer hat direkt ein ganzes Motiv rausgemacht. Aber das heißt, da sind da schon das eine oder andere Tattoo, was dann doch ein bisschen mehr Bedeutung hat. Und noch ein paar andere Sachen. Aber ja, zum Beispiel irgendwo auf dem Oberarm noch ein Schriftzug. Da könnten wir jetzt sehr tief in die Materie gehen. Da steht Energy Never Dies. Da müssten wir jetzt wirklich also die Story ist sehr, sehr lang. Die hat quasi mit einem amerikanischen Rapper und auch mit meinem Vater zu tun. Mhm. Und zwar, wo fange ich da überhaupt an? Ich habe mit, ich glaube 21, war ich für ein halbes Jahr in L.A., habe dort studiert. Mhm. Und musste mir dort auch für die Zeit halt ein Auto kaufen. Haben wir da auf Craigslist, was so das amerikanische eBay-Kleinanzeigen quasi ist, so ein Pickup rausgesucht. Und musste da wirklich nach East L.A., in die, was man so als wirklich schon Hood kennt, wusste auch, glaube ich, nicht so ganz, was ich da tue, weil die Gegend war, glaube ich, sketchier, als ich wahrgenommen hatte. Ich muss aber tatsächlich noch viel, viel weiter ausholen, weil kurz bevor ich nach L.A. gegangen bin, wirklich ein paar Wochen vorher, das war schon alles fix, ich hatte das schon alles fix eingeplant, schon da halt eine Wohnung und alles. Und ein paar Wochen vorher ist mein Vater verstorben. Und habe dann trotzdem das durchgezogen, weil ich es eher als geplant hatte und gedacht hatte, jetzt deswegen das jetzt alles zu canceln und macht es auch keinen Sinn. Habe dann das gemacht, bin dann dahin und habe dann im Endeffekt dieses Auto rausgesucht und bin dann dahin gefahren zu dem Typen. Und der hatte so eine kleine Sattlerwerkstatt, wo er halt so Autositze besattelt hat. Und habe mich unheimlich gut mit diesem Typen da verstanden und dann irgendwie auch über das allgemeine Leben irgendwie geredet und so. Er meinte erst, auf jeden Fall, komm auf jeden Fall rein, bleib nicht da draußen rumstehen. Auch nachdem wir den Deal eingetütet hatten, meinte er auf jeden Fall, warte hier drinnen, bis dein Uber da ist und geh nicht auf die Straße. Oh auf jeden Fall, sind wir halt, hat er gefragt, was ich in L.A. mache, wie es dazu kommt und was weiter passiert. Und dann sind wir halt auch irgendwie auf meinen Vater zu sprechen gekommen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr wenig so weder gläubisch noch abergläubisch so, aber wir hatten so ein paar Themen und irgendwie hatten wir dieses Thema, das er quasi gesagt hat, so weil er hatte halt auch gemerkt, dass ich eine unheimlich gute Beziehung zu meinem Dad hatte und so, und hat er irgendwann diesen Spruch gesagt, dass Energie halt immer bestehen bleibt, was ja auch technisch gesehen ein physikalisches Gesetz ist, aber gleichzeitig halt auch so auf die nächste Ebene, so zwischenmenschlich, dass Energie ja zwischen Menschen quasi weitergegeben kann, und weil mein Vater halt schon eine unheimliche Aura und Energie hatte, und er hat quasi gesagt hat so, dass halt Energie halt nicht stirbt und dass ja quasi irgendwie die Energie, die er hatte, immer weitergegeben wird. Und gleichzeitig, das war für mich dann irgendwie so ein Schlüsselmoment, weil ich irgendwie am selben Tag ein Musikvideo von dem Rapper XXX gesehen hatte und wirklich genau dieser Spruch, das Video endet mit genau diesem Spruch am Ende eingeblendet in den Screen, wirklich dieses Energy Never Dies, und irgendwie am selben Tag, wo ich das Video gesehen habe, sagt dieser Typ das zu mir in Bezug auf meinen Vater. Und das hat für mich einfach so Sinn ergeben. Jetzt, wenn ich dann so, es ist so ein typisches Tattoo, es wird von Leuten gesehen und haha, Energy Never Dies, wird so ein bisschen belächelt, wirklich.
Wieso denn das? Echt?
Einfach, weil es halt so ein, wenn man jetzt keinen Hintergrund kennt, dann wirkt es vielleicht wieder so ein bisschen klischeehaft. So. Aber es ist dann, also es geht sowieso da rein und da raus. Aber das war für mich einfach so, hatte dann eine extreme Bedeutung in dem Fall und hat für mich dann einfach, wollte ich halt einfach, ja, irgendwo fest dann haben. Und deswegen hat es dann auf meinen Oberarm geschafft, ja.
Mhm. Aber das, siehst du mal, so diese Tattoos, die erzählen doch die krassesten Geschichten. Und ich finde es eigentlich, gerade wenn das so Klischee und man das so einfach abstempeln könnte, dann ist es doch gerade deswegen, meistens steckt doch hinter der Fassade, hinter den Kulissen noch einiges mehr.
Ja, wie gesagt, 50-50. Und andererseits habe ich dann so ein paar Tattoos, die ich einfach nur schön fand.
Aber es ist schon crazy, solche Zufälle, die dann da auf dem Leben kommen. Also ich bin auch null, dass ich ja irgendwie sowas glaube oder irgendwas. Aber ich habe es auch schon oft erlebt. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist total, es ist genau sowas. Also auf das, was du deine Aufmerksamkeit lenkst, dahin geht auch die Energie. Ja, und im Endeffekt bist du halt, jetzt mit deinem Dad, dann bist du natürlich da gedanklich voll drin. Und du nimmst halt wahnsinnig viel wahr in die Richtung. Und dann passieren so krasse Sachen. Also ich habe das auch schon auf der Lippe, wo ich mir dachte, das kann jetzt eigentlich gar nicht wahr sein. total crazy.
Also ganz viele Kreise auch.
Ja.
So,
das ist manchmal fragt man sich dann doch, ob das nicht doch alles dann wieder näher an der Simulation ist, weil Sachen halt zu crazy dann plötzlich sind, wo man denkt, wie kann das denn jetzt sein? Aber wie du auch schon sagst, häufig ist es halt dann auch die fokussierte Wahrnehmung auf irgendwas, die das erst dann ermöglicht. So.
Ja, das frage ich mich dann auch oft, ob es die fokussierte Wahrnehmung ist. Ist ja so, wie wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, Auto kaufen will und mich mit dem Auto ganz viel beschäftige und dann fahre ich nach München in die Stadt und ich sehe nur noch das Auto.
Ja.
Und das denke ich mir auch, vielleicht ist es das oder ist es doch noch oft was anderes, keine Ahnung.
Ja, man ist ja schon relativ, also man kann ja gar nicht alle Eindrücke wahrnehmen und man ist dann ja schon sehr selektiv in seiner Wahrnehmung
und
nimmt dann ja häufig Sachen erst dann wahr, wenn man sich auch konkret damit beschäftigt. Ja.
Energy flows where the tension goes, ist der Satz.
Ja.
Ja, genau.
Aber das klingt jetzt so, diese Schicksal- oder Zufallfrage, ein neues Fass aufmachen, hätten wir auch nochmal einbauen können. Aber wir haben tatsächlich noch hier 2-3 Fragen. Ich würde sie tatsächlich auch noch stellen, bevor wir noch zu dem nächsten Kapitel kommen.
Jo, nächste Frage. Grünkohl oder Krabbenbrötchen?
Wenn ich ich esse wirklich fast alles, aber wenn ich eine Sache nicht mag, dann ist das Grünkohl.
Aber das ist für Niedersachsen schwierig, das. Oder? Das ist so typisch. Niedersächsisch.
Weiß ich gar nicht.
Also tatsächlich, meine Family kommt aus Osnabrück.
Und das ist ja direkt nebenan.
Ja, genau. Und da ist halt so, ich weiß, das Thema Grünkohl, also ich bin auch kein Fan. Und genau, also insofern.
Nee, dann auf jeden Fall das Krabbenbrötchen, ja.
Okay. Krabbenbrötchen oder Burger? Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart.
Tatsächlich wahrscheinlich sogar das Krabbenbrötchen. Ich esse sehr viel und sehr gerne Fisch und fischlastige Sachen. Fleisch hat nicht so einen hohen Stellenwert, deswegen wahrscheinlich eher dann der Krabbenburger.
Lieblingsfrage.
Jetzt kommt die Frage der Fragen.
Jetzt bin ich gespannt.
Lieber 1 Million Follower auf YouTube oder 1 Million Euro auf dem Konto?
Boah. 1 Million auf YouTube.
Warum?
Tatsächlich mehrere Sachen, aber erstmal ganz banal gesagt, ich glaube, das ist relativ, wenn du, vorausgesetzt, es sind reale Follower und der Rest passt auch, du hast jetzt nicht nur die Follower, aber keine Klicks oder so, sondern ich sag mal, der Rest ist, also passt im Verhältnis alles, dann sollte es nicht allzu schwierig sein mit 1 Million realer Follower, die auch mehr oder weniger häufig deine Videos schauen, solche Beträge auf Dauer zu generieren. Ich glaube, das wäre durchaus möglich. Man steckt ja sehr, sehr viel Arbeit in diese Videos und auch allein einfach an, natürlich könnte man sagen, okay, ich habe jetzt 1 Million auf dem Konto und ich versuche jetzt einfach den Rest meines Lebens nichts mehr zu machen, wenn man sparsam ist. Aber so was ja im Moment mein Alltag ist, ist ja Fahrradfahren und Videos machen. Und wenn man das weiter fortführt, natürlich macht es umso mehr Spaß, wenn ich weiß, dass dieses Video, wenn ich ein Video produziere und ich weiß von vornherein, das gucken 10-mal so viele Leute. So, dann habe ich natürlich noch einen viel höheren Ansporn, das Video vielleicht noch geiler und noch mehr Arbeit in das Video zu stecken und so. Es ist, wo es jetzt manchmal ist, es ist sehr, fluktuiert auch viel, aber es ist immer so ein bisschen frustrierend, wenn dann so ein Video gerade so an den 10.000 kratzt. Und dann denkt man so, ja, wäre geil, wenn es ein bisschen mehr mal wäre. Ja. Und wenn man jetzt, sag ich mal, wüsste, es wären jedes Mal so zwischen 50 und 100.000 pro Video, dann wäre das natürlich schon auch nochmal eine ganz andere zusätzliche Motivation einfach.
Ja, den Effort, den du reinsteckst, ist ja immer derselbe. Also du sagst ja nicht so, okay, das ist jetzt so ein Video, das ist egal, sondern du musst ja immer damit rechnen, dass eigentlich im besten Fall auch was Gutes bei rauskommt.
Ja, wobei, gibt glaube ich schon Unterschiede. Ich glaube, man hat schon so Videos, wo man weiß, okay, das Video jetzt ganz klar maximal durchschnittlich performen, versus Videos, wo man sich wirklich Hoffnung macht, wo man denkt, so, das könnte jetzt mal wieder ein bisschen einschlagen und so. Und teilweise ist dann aber auch komplett umgekehrt, dass dann halt ein sehr random Video, wo man gar nichts erwartet hat, dann zumindest, also vielleicht nicht krass viral geht, aber zumindest überdurchschnittlich performt. Oder halt ein Video, wo man, das ist dann meistens eher die Enttäuschung, wenn man denkt, so, das könnte jetzt wirklich, und dann geht das komplett unter. Man kann es halt nie so richtig voraussagen, aber es gibt schon Videos, die halt mehr oder weniger Potenzial haben.
Okay, Frage beantwortet. Nie wieder YouTube oder nie wieder Bikeshow?
Bikeshows sind jetzt für mich keine riesigen
Punkte. Sagen wir mal, Punkte. Contest.
Dann schwierig. Also zwischen nie wieder YouTube und nie wieder Bikeshow würde ich sagen, nie wieder Bikeshow. Ich kann ja auch theoretisch die gleichen Tricks und Ähnliches, die ich in der Show mache, halt einfach filmen und auf YouTube zeigen. Contest, wie gesagt, mache ich schon sehr gern, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann auch sagen, dann lieber weiter YouTube.
So, die letzte Frage. Frei bleiben oder ankommen?
Ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr krasse Definitionsfrage. Jetzt habt ihr mich.
Ist das ein Thema, was dich gerade umtreibt, vielleicht?
Tatsächlich ist das im Moment so ein bisschen ein Thema, ja. sonst hätte ich wahrscheinlich bisher immer direkt auf frei bleiben gewählt.
Ja, du wirst halt nicht jünger, Marc.
Ja,
komm mal in unser Alter.
Das ist tatsächlich ein Punkt, man wird nicht jünger. Dementsprechend bei gewissen Punkten möchte man halt schon, glaube ich, auch mal ankommen. Aber es gibt auch wiederum Punkte, wo ich nie, sag ich mal, meine Freiheit verlieren will. Es kommt dann, glaube ich, immer sehr auf die Umstände an, wie man das Ganze handelt.
Im Privatleben vielleicht. Also Privatleben ankommen ist, glaube ich, für viele erstmal ein grundsätzliches Ziel.
Ja.
Und trotzdem noch frei bleiben können und so sein, wie man ist, ist, glaube ich, das wäre so das Optimum.
Also das sowieso. Ich glaube, wenn man jetzt verändern müsste, wie man ist, dann wäre es das, glaube ich, nicht wert. Da würde ich es auf jeden Fall immer sagen, frei bleiben. Das wäre halt Voraussetzung dafür, auch irgendwie anzukommen. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Kompromisse eingehen kann. Ich glaube, das muss man auf Dauer dann. Aber ich muss sagen, ich genieße das schon noch sehr, im Moment wirklich eigentlich so diese 100%ige Freiheit zu haben. Ich habe jetzt keine Kinder, keine Familie, keinen Anhang.
Ja, genieße es auch.
also im Moment ist schon so, ich kann halt jetzt sagen, ich gehe jetzt einen Monat dahin und ich muss halt niemandem irgendwie dafür Rechenschaft schuldigen oder Ähnliches.
Das ist
schon was Schönes. Oder auch, ob das jetzt Zeit ist, ob das Finanzen sind, wo ich halt komplett wirklich frei mit Hand haben kann. Aber ich denke, irgendwann ist dann auch mal der Punkt gekommen, wo man auch dann wahrscheinlich bereit ist, da, wie gesagt, Kompromisse einzugehen.
Und du bist ja noch 29. Ich finde mal so ein Turning Point ist ganz auf die 30. Bei vielen Leuten auf jeden Fall.
Machen wir erstmal nochmal ein Jahr Vollgas und dann gucken wir.
Genau, auch Punkt so 30.
Aber ich finde es schon ein krasses Thema. Also ich mache mir da auch gerade viele Gedanken und ich glaube, dass dieses Freibleiben schon immer bleiben sollte.
Ja.
Und ich habe mir auch so überlegt, von was es eigentlich abhängt. Und ich glaube, dass für ganz viele Menschen oder so dieses fundamentale Ding im Freibleiben ist zum Beispiel die finanzielle Situation. Wenn du jetzt finanziell frei bist und einfach so viel Geld hast, ich meine, du brauchst keine Millionen, aber so viel Geld, dass du dir nicht jeden Tag überlegen musst, für was du dein Geld ausgibst, dass es einfach da ist für das, wie du lebst. Das gibt dir, glaube ich, schon mal grundlegende Freiheit. Weil ich kenne auch Leute, die haben das halt nicht. Und wie die leben, ist krass, weil die leben halt ganz anders. Und die haben halt Themen im Kopf, die sie einschränken in einem Bereich, wo jetzt ich zum Glück oder wir, weil wir halt jetzt, es passt alles und so, uns nicht die Gedanken machen müssen. Also was ein Riesenluxus ist und somit auch die Wahnsinnsfreiheit schon mal grundlegend gibt.
Ja. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man auf jeden Fall honorieren muss, dass es halt, selbst wenn man hier, sag ich mal, keinen Anhang hätte oder hat, da gehören ja noch ein paar andere Faktoren zu, um trotzdem einfach sagen zu können, ich gehe jetzt da und dahin und mache jetzt das und das.
Ja.
Weil für viele ist es auch einfach nicht so möglich, selbst wenn sie, sag ich mal, die Zeit hätten.
Genau. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann kommen halt Verpflichtungen, die mehr werden. Weil ich weiß auch noch, als ich noch hauptsächlich Radlfahrer war und alleine war, das war halt geil, weil ich hatte eigentlich keine Verpflichtungen. Also die waren so klein, das war der Hammer. Du bist halt in jeden Tag rein und klar, da hattest du so deine, damals waren die Verpflichtungen gefühlt ziemlich schon da, weil du musstest halt wohin zum Radfahren. Aber, ja,
das
aber,
war die Verpflichtung.
Genau, aber heute, sage ich mal, ist es ja, ja, heute ist es ja der Luxus, auf den du dich freust, wenn du wieder mal Radfahren gehen kannst, so, weil du halt, ja, ich meine, ich habe mich damals auch gefreut, aber damals war schon immer ein bisschen Verpflichtung mit dabei, weil du hast ja Geld dafür bekommen und so weiter. Und dann ist irgendwann die große Gegenüberstellung von Zeit, weil ja Zeit das Kostbarste ist, und Geld, was dann irgendwann so kommt. Und da mache ich mir gerade ganz viele Gedanken, weil wir auch dazu neigen, die Gela und ich, dass wir uns viel zu viel aufhalsen und zu viel arbeiten und am Ende das, was wir haben, gar nicht so genießen können, weil man sich so verrennt. Und ich bin gerade so an dem Punkt, dass ich sage, scheiß drauf, ich will wieder mehr Zeit, und das bisschen mehr Geld, was man dadurch kriegt, ich brauche es gar nicht, ich will es gar nicht. Also ich will halt so viel, dass ich meine Hirngespenste, die ich habe, irgendwie verwirklichen kann. Es gibt so viele Menschen, die dann jammern, weil sie nie Zeit haben und die vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verdienen, aber was bringt es dann irgendwann, denke ich mir immer.
Ja.
Das ist so.
Das habe ich mir tatsächlich damals immer schon, als ich noch in der Schule war, habe ich echt so gedacht. Also ich sag mal so, Schule ist mir zum Glück immer relativ leicht gefallen, und ich habe mir dann schon so ein bisschen ausgemalt, okay, was kannst du machen? Ich habe dann ja auch angefangen zu studieren und alles. Und dann irgendwann hat es aber für mich, habe ich für mich so gemerkt, irgendwie, ich könnte sonst was für einen guten Job haben, wenn ich weiß, und ich sehe das jetzt auch bei ganz vielen von meinen Kommilitonen damals und so, die haben, sind alle in sehr, sehr guten Jobs in irgendwelchen großen internationalen Firmen. Ich glaube, ja, die weniger als mehr sind auf jeden Fall da zufrieden. Und wenn ich mir die Zeiten angucke, die wirklich kloppen, denke ich so, krass, also da könntest du mir 10.000 im Monat für zahlen, würde ich nicht machen. So, also keine Freizeit mehr, also bin ich nichts mehr vorhanden. Also extrem, extrem gute Jobs alles und verdiene alle gutes Geld, aber denke ich mir halt so, dann machst du das halt jetzt die nächsten 25 Jahre und was hast du dann genau gemacht? So,
ja, also, nix.
Also ja, gut verdient, ja, aber was machst du mit denn? Dann fliegst du da zweimal im Jahr in irgendwelche teuren Urlaubsziele und so, aber das war's dann. Und das ist es irgendwie nicht. Also da habe ich relativ schnell für mich gemerkt, so einfach so in irgendeinem, ich wusste selbst damals in der Schule noch nicht genau so, was es dann wird, aber ich habe immer gedacht, auf jeden Fall nicht in irgendeinem Angestelltenverhältnis da versuchen, irgendwie die Corporate Ladder hochzuklettern. Das wird es nicht werden.
Ja, ist voll schwierig. Da kommst halt auch in so ein Hamsterrad und dann kommst aber auch nicht mehr raus, weil das ja...
Ja, genau.
Boah, es ist, glaube ich, super schwer. Also, aber ich finde es auch wichtig, dass es solche Leute gibt, die das machen. Also ist ja auch gut. Braucht es ja auch. Aber
braucht es in allen Branchen. Braucht es von oben bis unten. Also irgendwer muss... Alles muss irgendwie gemacht werden. So. Und ich glaube, aber es gibt ja auch gleichzeitig viele Leute, die damit 100% zufrieden sind, dass das deren Ding ist.
Voll.
Das ist ja auch noch, das war für mich auch noch eine krasse Realisierung, die ich erstmal irgendwann brauchte, dass ich, dass eben nicht jeder, dieses freie Unabhängige haben will, dass gerade extrem viele sogar diese Sicherheit wollen und brauchen. Ich sehe das in meiner Familie, ob das jetzt mein Bruder ist, mein älterer Bruder, der zum Beispiel jetzt einfach ganz normal bei der Bank arbeitet, bei der Sparkasse, und da sein 9-to-5 macht und halt auch nicht großartig mehr jetzt unbedingt will oder ja, ähnliches, oder ein anderer Kollege von mir, das war, glaube ich, so für mich die erste richtige Realisierung, der hätte die Chance gehabt, von seiner Mutter eine Fitnessstudio-Kette zu übernehmen, also mehrere große, gut laufende Fitnessstudios. Und da habe ich gedacht, wieso machst du das nicht? Das ist doch, und war auch selber so im Fitness-Game und so und hat das gefeiert und so. Meinte, nee, das ist mir zu viel Verantwortung auch. Auch diese Selbstständigkeit, das will ich nicht. Ich will meine Stunden machen, danach will ich nach Hause auf meine Couch, will mit meinem Hund chillen, mit meiner Freundin chillen, ein bisschen meine Videospiele spielen und so. Und ich will diese Verantwortung nicht. Und ich brauche auch dieses große Geld nicht und so. Ich will einfach nur meine Verpflichtung über den Tag ab zu einer gewissen Uhrzeit erledigt haben und dann bin ich nicht mehr irgendwas, da muss ich nichts mehr machen, dann bin ich raus. So, das war für mich eine krasse Realisierung, dass Leute halt, auch wenn sie die Möglichkeit haben, sag ich mal, einen sehr, in Anführungszeichen, oder zumindest das, was so in der Allgemeinheit als sehr erfolgreich angesehen wird, so den Weg halt nicht einzuschlagen, sondern halt was Normaleres, in Anführungszeichen, zu machen und damit zufriedener sind. Und ich glaube, das geht vielen so. Viele wollen halt gar nicht dieses was ich halt sehr frei ansehe, aber was für die dann wahrscheinlich irgendwo dann auch sehr mit sehr viel Verpflichtung verbunden ist.
Ja, manchmal wünscht man sich's ja schon. Ich wünsche es mir auch manchmal, dass ich um 5 einfach meine Ruhe habe. Wenn es gerade ganz viel ist, dann ist es schon heftig. Dann noch die Kinder, ja. Die Kinder noch und alles. Und wenn es jetzt so Zeiten hast, wo echt viel ist, und die Gela, meine Frau, ist auch selbstständig und da gibt's halt keine Arbeitszeiten. Da geht's halt dann, wenn die Kinder schlafen, nochmal los und dann wird nochmal 2 Stunden gearbeitet, wenn es sein muss. Und das sind dann schon manchmal Wochen, wo es muss man halt durch. Und dann gibt's auch wieder die Wochen, wo es cool ist und man wirklich flexibel ist und auch wieder das schätzt. Aber gerade in den Hochzeiten denke ich mir manchmal, muss das sein.
Du hast ja die Fragerunde auf jeden Fall überstanden, aber wir knüpfen direkt daran an, weil angekommen bist du ja definitiv nicht nur im Bike-Bereich, sondern auch oder auf dem Bike, sondern auch im Content-Game. Und die Frage ist natürlich, wie ging denn das alles los? Also das, wer hat da eine Rolle gespielt, dass du gesagt hast, okay, YouTube, here we go?
Auch wieder verschiedene Leute, die da eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, YouTube war schon immer so ein kleiner Hintergedanke, der irgendwie so im Kopf rumgeschwirrt hat, wahrscheinlich inspiriert durch so amerikanische Motocrosser, so Freestyle-Motocrosser, Twitch zum Beispiel, der immer schon so ein bisschen da hochgeladen hat und so ein bisschen auch seinen Lifestyle einfach gezeigt hat und eben nicht nur Wettbewerbe und so weiter. Und tatsächlich ein Schlüsselpunkt, die Story finde ich eigentlich immer wieder ganz, ganz lustig zu erzählen, und zwar war das in Winterberg bei einem Dirt Masters einige Jahre, wahrscheinlich 10 Jahre her, zusammen mit Lukas Knopf. Wir beide gleichzeitig unser Knie kaputt gehabt, konnten nicht fahren, waren da halt zum Zuschauen und haben da zusammen in der Wohnung gechillt und haben uns so gedacht, so, ja, Radfahren, alles mega geil und so, aber langfristig es ist irgendwie nicht alles so YouTube machen wäre schon geil. Haben wir wirklich beide so gesagt. Und ab dem Punkt hat es immer noch 2 oder 3 Jahre gebraucht, bis wir beide separat jeweils unser erstes YouTube-Video konkret halt mit dem Gedanken, wir machen jetzt ein bisschen YouTube hochzuladen. Es waren vorher schon so ein paar kleine Edits, die man hochgeladen hat. Aber das war wirklich so, also der Gedanke war schon eine ganze, also Jahre davor immer irgendwie da. Und also für mich war es immer so, dass ich immer auf diesen perfekten Moment, der halt eben, muss man dann auch erst lernen, der hat nicht existiert. Sowas muss man einfach anfangen. Aber da hat man echt noch Jahre gewartet. Es war dann so ein bisschen der Hintergedanke, erstmal allgemein halt, dass man halt eigentlich ja gedacht hat, okay, man ist sehr viel unterwegs, man ist auf irgendwelchen Trips oder Reisen und irgendwelchen Wettbewerben, was halt für den normalen Biker oder sowas jetzt nicht so alltäglich ist. Also wäre es vielleicht ganz interessant, das mitzunehmen. Was bei mir dann auch noch eine Rolle gespielt hat, war, dass mein Vater damals dann ziemlich schwer krank geworden ist. Und ich dann gleichzeitig so ein bisschen darin die Möglichkeit gesehen habe, halt virtuell, sag ich mal, mitzunehmen auf die ganzen Geschichten. Und wie gesagt, er hat mich ja immer sehr, sehr stark bei dem, was ich mache, immer sehr stark unterstützt. Und irgendwie war es dann natürlich auch cool für ihn zu sehen, was ich dann auf dem Fahrrad mache und wo ich überall hinreise und so, weil er wirklich quasi da in so einer Art Pflegeheim musste, wo er nicht weg konnte, weil er halt schon an diverse Geräte gebunden war. Und das war dann so ein bisschen so eine Möglichkeit, das mitzuerleben, und deswegen am Anfang ging es auch wirklich überhaupt nicht, es ging gar nicht, es war auch nie, klar hat man so gedacht, YouTube wäre schon cool, aber man hat, ich glaube am Anfang hat man nicht reell gedacht, das wird jetzt mein Ding, so, also das wird jetzt mein, damit werde ich jetzt so, ich sag mal in Anführungszeichen, ich bin jetzt zwar nicht so riesig auf YouTube, aber dass man nicht so dachte, ich werde damit jetzt irgendwie halt in irgendeiner Art und Weise großartig erfolgreich, sondern es war einfach, ich hatte schon immer Spaß am Videos machen sowieso, halt auch vorher schon einfach aus Spaß, immer gerne Videos zusammengeschnitten und gefilmt. Und das war dann natürlich auch immer noch so eine zusätzliche Möglichkeit, einmal für sich selber das Ganze festzuhalten, dann eben halt auch für die Familie das Ganze festzuhalten und sich kreativ ein bisschen auszudrücken. Ich finde es auch selber immer noch cool, dass man ja jetzt durch das Ganze, was man jetzt über die Jahre kreiert, halt die Möglichkeit hatte, sich das Jahre später auch noch alles dann anzugucken. Man wird wahrscheinlich die ein oder andere Sache so ein bisschen selber belächeln, die man dann vielleicht gemacht hat. Ja, aber am Anfang stand wirklich einfach nur, ja, einfach das reine Mitnehmen von den ganzen Geschichten in erster Stelle. Man hatte da gar nicht den Gedanken, das könnte jetzt irgendwie groß werden. Und ja, wie gesagt, dass mein Vater da ein bisschen die Möglichkeit hatte, das zu verfolgen, was ich mache, war natürlich immer noch so ein riesen Pluspunkt.
Und gab es eine Reaktion von ihm dazu? Oder wie hat er auf diese ersten Videos auch reagiert?
Ich habe ihm tatsächlich dann damals einen Laptop extra geschenkt, dass er da wirklich die Videos schauen kann. Ich habe mir irgendwie so einen günstigen Laptop irgendwie für 300 Euro bestellt und ihm geschenkt. Und ja, das war natürlich für ihn, damals war, am Anfang hat es, glaube ich, angefangen mit einmal in der Woche ein Video hochladen. So, das heißt, er hatte dann einmal in der Woche so sich ein Video anschauen können und hat das natürlich, ich glaube, das hat ihm schon viel gegeben dann, dass er halt so irgendwie das Ganze doch miterleben kann, was ihm anderweitig dann halt nicht so möglich war, sage ich mal.
Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Energy, ne? Weil das, da hast du ihm auch was zurückgegeben, sicherlich. Ja. Und du hast gleichzeitig dadurch auch deine Energy für das ganze Content Game sicherlich auch gezogen. So, das wäre dann auch schon eine krasse Motivation dahinter. Ja. Genau, jetzt ist natürlich so, du hast es, glaube ich, auch vorhin schon angesprochen, wir haben auch kurz drüber schon gesprochen, über das ganze Thema, man streckt so viel rein und so und dann kommt da in 30 Sekunden Insta-Reel raus, so ungefähr. Investiert hat man ja aber Stunden so. Was ist so, wenn wir mal hinter die Kulissen bei dir blicken in deinem Alltag, wie sieht dein Alltag eigentlich aus? Also man sieht so viel auf Insta, YouTube und sonst wo. Was sieht man nicht?
Eine Menge sieht man nicht. Eine Menge, also wir waren ja eben bei dem Thema Ankommen und tatsächlich ist das Thema nicht einfach nur so für mich eine reine Entscheidung, sondern es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, selbst mal Anführungszeichen, selbst wenn man es wollte, weil mir bisher, glaube ich, auch einfach, gerade was das Private angeht, die Zeit dafür fehlen würde aktuell. Weil, glaube ich, man sieht nach außen halt nicht die ganze Zeit, die wirklich in das ganze Game reingeht. Ich habe immer das Gefühl, es gibt einige Sachen, die ich halt theoretisch verbessern könnte, strukturell, um halt mehr normale Zeit zu haben, weil ich halt wirklich bisher alles eigentlich selber mache, weder großartig mit Filmern noch mit Management oder sowas arbeite.
Also gar keinen Videografen irgendwie an der Seite oder so?
Tatsächlich bahnt sich da jetzt gerade was an.
Das wird ja game-changing für dich, wenn da plötzlich jemand mitarbeitet, oder?
Ich hab's schon zwei, dreimal ausprobiert, aber es ist halt jedes Mal, ich sag mal, schiefgelaufen, weil man ja sehr, sehr viel unterwegs ist und das ist halt auch nicht für jedermann. Das ist extrem schwierig, da jemanden zu finden, der da zu 100% dabei ist. Deswegen war es bisher so, dass die meisten, das ist halt einfach immer, die Versuche einfach bisher gescheitert sind, da jemanden an der Hand zu haben und dann war es doch immer so, komm, es ist doch einfacher, ich mach's einfach selber. So, ich weiß, was ich gefilmt habe, ich habe direkt den Content, ich weiß, wann was passiert ist. Ich muss nicht irgendwem erst die Daten senden, das ist ja auch immer das Problem, wenn man dann zwar jemanden hat, der schneidet, aber vielleicht beim Film nicht dabei war, der muss erst immer alles sichten, weil er ja gar nicht weiß, was passiert ist. Deswegen dachte ich mir dann häufig immer, hey, einfach so, ich mach's einfach selber. So geht gefühlt schneller, obwohl es langfristig dann wahrscheinlich doch immer zu viel Zeit braucht. Aber ja, wie gesagt, zeittechnisch, ob das jetzt wirklich Schnitt ist, ob das Orga ist von irgendwelchen Sachen, geht da viel Zeit. Und das ist ja, also es ist wieder interessant nach außen. Also warum würde ich es zeigen? So ist ja nicht so, dass ich es nicht zeige, um es zu verheimlichen, sondern es ist ja einfach nur so, man zeigt es ja nicht, weil es ja keinen Mehrwert bringt, wenn ich jetzt sage, oh, ich saß jetzt hier wieder 5 Stunden am Computer, so. es ist ja einfach so, es gehört einfach dazu, es passiert, aber man kommuniziert es jetzt ja nicht so nach außen.
Ja. Ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch mit ein paar Freunden und da ist halt, also der eine von denen, der arbeitet im Großkonzern und hat halt Insta nur zum Konsumieren und macht da gar nichts. Der andere ist so auch Ex-Radler und macht's aber nicht mehr. Und dann hat der aus dem Großkonzern so gesagt, Andi, was arbeitest du eigentlich? Ich sehe immer nur, wie du geilste Sachen machst und dann fährst wieder ein fettes Auto und dann hast ein geiles Bike und was arbeitest du einfach? Du gehst mir so auf den Sack. Und er ist halt nur am Buckeln. Und dann hat er gesagt, Und außerdem müsst ihr, weil dann habe ich halt so erzählt aus meiner Firma und aus überhaupt hier im Ort, wie halt die alle Firmen werben mit 3-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche und keiner, du findest halt schwierig Menschen, die halt einfach richtig Bock haben, noch wirklich was zu bewegen. Und dann hat er gesagt, ja, aber wundert's dich, die sehen alle auf Insta, wie ihr die geilsten Sachen macht. Und sie sehen aber nur die geilen Sachen, aber sie sehen gar nicht, dass ihr dafür arbeiten müsst.
Ja, und die sehen wahrscheinlich aber auch nicht, dass du halt gar keine Chance hättest, auf eine 3-Tage-Woche zu gehen, weil du im Endeffekt wahrscheinlich andauernd bei einer 7-Tage-Woche bist.
Genau, aber aber er wollte halt daraus raus, so hey, zeig doch auch mal, wie viel Arbeit es ist, diesen Content zu machen. Und zeig doch mal den Kids, die es doch dann hauptsächlich konsumieren, dass du halt, um das zu erreichen, auch dir den Arsch aufreißen musst. Und das sieht halt keiner. Und dann fand ich das eigentlich ganz... ganz interessant, was er gesagt hat.
Ja, aber es ist ja natürlich auch schwierig darzustellen, weil wie genau willst du jetzt sagen, also hey, ich sitze jetzt hier, keine Ahnung, ob das jetzt teilweise, also bei mir ist dann häufig auch abends, dass ich dann abends bis weit nach Mitternacht am PC sitze und einfach schneide so und ich mache da ja nicht eine Story und sage so, hey Leute, jetzt wieder hier 7 Stunden im Schnitt gewesen bis um 2 Uhr morgens so. Also das käme ja auch komisch. Deswegen, und selbst wenn man es zeigt, wenn man es einfach nur so zeigt, ohne jetzt irgendwie Zeiten dazu zu nennen oder so, dann würde man ja immer noch nicht ansatzweise den eigentlichen Aufwand erkennen. Wenn ich jetzt einfach nur eine Story mache, bin am Schneiden so.
Ja, ich fände mal ein eigenes YouTube-Video cool mit dem Titel, wie viel Aufwand ist es wirklich, ein gutes YouTube-Video zu machen?
Gut, dann ließ ich drüber streiten, ob das Video gut ist
oder ist egal. Das würde ich einfach, das ist vielleicht was man mal den ganzen Kids zeigen kann, die immer meinen, die kriegen das alles geschenkt und ich will auch so werden und ich will nicht arbeiten, weil ich krieg's eh alle.
Also ich meine, was sowieso so ein Ding ist, ist ja, was viele ja nicht realisieren, Selbstständigkeit schön und gut, in allen Ehren, ich lieb's auch. Aber es ist ja wirklich nicht für jedermann, weil da gehören ja so viel mehr Aspekte zu, als einfach nur zu sagen, oh, ich kann frei über meine Zeit verfügen, sondern du kannst nicht nur frei über deine Zeit verfügen, du musst dich auch frei um alles andere, ob das jetzt deine Altersvorsorge ist oder sonst was, kümmern. Es ist ja nicht nur einfach so, du kannst deine Zeit frei einteilen, das sind ja noch 1000 andere Sachen. Deswegen wollen ja so viele halt eben nicht in die Selbstständigkeit, sondern wollen eben angestellt, um diese Sicherheit halt zu haben, im Angestelltenverhältnis auch gerne bleiben. Einfach weil Sicherheit, glaube ich, für viele ein Riesenpunkt ist. Und diese Sicherheit hast du halt als Selbstständiger nie, weil theoretisch kann es auch mal sein, dass du halt manche Monate theoretisch gar nichts verdienst oder wenig oder viel weniger als die Monate davor. Und dann, das hast du halt, sag ich mal, im Angestelltenverhältnis, da hast du halt dein fixes Einkommen und weißt halt, wie viel da immer reinkommt. So. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich.
Definitiv.
Wobei ein Nachteil ist ja sicherlich auch so, ich meine, du hast dein Hobby ja auch zum Beruf gemacht. Und das ist halt immer so eine Geschichte, ne, wo ich mir so denke, okay, dann dreht sich halt alles nur noch um diesen Sport. Es dreht sich darum, wenn du Sport machst, kannst du daraus Content machen. Und wenn du Content machst, halt, guckst du dir beim Sport machen zu. Also es ist immer so, also es ist schon für den Kopf, kann ich mir vorstellen. Glaubst du, dass da irgendwann so ein Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt reicht, jetzt muss ich mal was anderes machen?
Ich glaube, für mich nicht, weil ich jetzt in diesen, keine Ahnung, 7 Jahren oder was, die ich YouTube mache, jetzt noch nicht einmal den Punkt hatte, wo ich jetzt echt irgendwie dachte, so, kein Bock mehr oder mir reicht's oder so. Was aber auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ich sehr, ich sag mal, flexibel bin, dass ich auch gerne mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ich mache ja nicht immer nur 100% Mountainbike-Content, sondern ich fahre auch gerne, bin auch gerne, also meistens sind zwar 2 Räder, aber ich fahre auch gerne motorisiert dann, ob das jetzt mal Motocross ist, ob das ein Pitbike ist, ob das irgendwie vielleicht dann mal Enduro zur Abwechslung ist oder eine Suron oder so. Und mache auch gerne so ein bisschen andere Sachen. Und das, finde ich, ist ein riesen Pluspunkt, war ja vorhin die Frage YouTube oder Contest. Ich bin halt auf YouTube, habe ich sehr, sehr viel Freiheit und bin sehr flexibel und ich kann halt auch andere Sachen machen und werden ja auch vorhin, ich glaube, das war noch im Off, kurz einmal das Thema Triathlon zum Beispiel angesprochen.
Da kommt mein Herz hinschlägt.
Was ja zum Beispiel jetzt gar nichts mehr mit Mountainbiken zu tun hat.
Nee, wirklich gar nichts, um ehrlich zu sein.
Immerhin ein Teil davon ist noch auf 2 Rädern.
Da ja, wobei es gibt auch Cross-Triathlons, ne? Dann darfst du theoretisch auch mit dem Mountainbike fahren.
Okay.
Da, es gibt Finishformen.
Also das ist zum Beispiel so ein Thema, so was mir im Kopf rumschwebt, auch mal sowas zu machen, auch einfach der Challenge wegen. Und ich glaube, dass sowas auch ist, was man durchaus gut auf YouTube verpacken kann und interessant, ein interessantes Video rausmachen kann. Und das sind halt schon so Geschichten, weil ich halt weiß, ich kann da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und es muss nicht immer nur 100% Mountainbiken sein. Ich mache mal hier was und da was und bin eben nicht auf Contests angewiesen. Ich glaube, wäre ich zu 100% auf Contests angewiesen und vor allem halt auch dann auf Ergebnisse, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da echt nach einigen Jahren am Stück dann sagt, als reiner Contestfahrer, der ich halt so nie war, dass man da echt mal sagt, boah, weiß ich nicht. Und das sagen ja auch, also da ist bei, kommt ja früher oder später bei vielen der Punkt, wo die sagen so, ja, nee, das reicht jetzt auch.
Ja, wenn das so aus. Routine wird wahrscheinlich und wenn dann so der Spaß, also wenn die Routine den Spaß so ein bisschen ersetzt und diese Abwechslung vielleicht, das ist tricky, glaube ich. Ja, aber du hast hier, beim Andi kannst du dir Tipps für den Ötztaler zum Beispiel holen, das, ne, das ist ja auch komplett andere Szene, aber es ist auch Ausdauer und wenn du den dann gefahren bist, dann kannst du gerne nochmal kurz vorbeikommen, um das Thema Triathlon nochmal abzufragen, da könntest du dann Tipps von mir kriegen. Immerhin. Irgendwo kann ich Tipps mal geben. In einem Bereich. Also von daher.
Ich melde mich, wenn es soweit
genau,
ist.
Genau. Sag Bescheid. Es gibt Möglichkeiten. Genau. Ja. Jungs, sage ich jetzt mal so in die Runde. Wir sind schon mehr als ein Stündchen unterwegs. Und ich denke, wir haben über wirklich viel gesprochen. Aber es gibt immer noch eine Frage. Die hat der Andi immer dabei. Und ich, also mit Blick auf das, wie lange wir an den Entweder-Oder-Fragen unterwegs waren, muss ich ehrlicherweise sagen, denke ich, könnte es nochmal so ein Fass aufmachen, was ich immer zu sagen pflege. Also Andi, time for the last question.
Also meine letzte Frage, die ich wirklich jedem Gast stelle, ist, wenn du uns eine Sache nennen musst, die du in deinem Leben anders machen müsstest, was wäre das? Ein Fehler oder eine falsche Entscheidung oder ein Fakt oder eine allgemeine Einstellung.
Also ich könnte da jetzt irgendwie was suchen und sagen, irgendwie das hätte ich vielleicht im Content-Game früher anders machen können oder könnte jetzt sagen, ich hätte YouTube viel früher anfangen können oder so, wo ich schon drüber nachgedacht habe oder so. Aber das sind alles Sachen, wo ich keine jetzt keine Reue hege, sage ich mal, wo ich jetzt echt nicht so sage, so dass wenn ich wirklich noch mal was anders machen müsste, ich will jetzt auch gar nicht so auf die krass emotionale Ebene gehen, aber das Einzige, was mir, wo ich tatsächlich sage, so, das wird dann halt doch wahrscheinlich jetzt wieder die emotionale Ebene, aber das Thema hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, und zwar ist es halt die Geschichte mit meinem Dad und ich hatte halt einen Punkt, da war ich noch jünger, da war ich glaube ich 15 oder 16 und ich war mit 16 schon mal ein Jahr in den USA. Und habe aber vorher mich sehr mit meinem Dad zerkracht und habe 3 Monate lang kein Wort mit ihm geredet. Und alles andere, was ich im Leben hätte anders machen können, scheißegal. So wirklich echt, so hätte, keine Ahnung, 5 Jahre früher mit YouTube anfangen können, hätte vielleicht dies und das und jenes machen können, hätte vielleicht irgendwas anders machen können, um irgendeine Verletzung zu präventieren und so. Aber das sind alles, das sind halt Sachen, die sind halt einfach so passiert, da habe ich keine Reue. Das Einzige, wo ich echt sage, würde ich nochmal anders machen. Also die 3 Monate hätte ich gern wieder. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben bereue, sonst gibt's nichts.
Und liegt es daran, dass du dir selber die Zeit mit ihm geklaut hast dadurch?
Ja, so sehe ich das jetzt im Nachhinein, dass ich sage, also alles andere komplett egal. Das ist das Einzige, wo ich sage, so die Zeit hätte ich gerne nochmal wieder gehabt.
Und da sind wir wieder bei dem Faktor, ne, worüber wir vorhin gesprochen haben. So am Ende, dann kannst du 10 Millionen, dann 1 Million oder 10 Millionen Follower haben auf YouTube. Du kannst dann 1 Million Euro auf dem Konto haben. Aber die Zeit, die kannst du leider nicht konservieren und kriegst du auch hinterher nicht wieder.
Nee, die ist endlich und wertvoll, ja.
Absolut. In diesem Sinne, vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick. Und egal, ob emotional oder nicht, wir waren heute sowieso emotional unterwegs. Und das, ich finde, auch das darf bei A Story Beyond Sports so sein, weil ja, im Endeffekt ist es meistens sind es doch die Emotionen, die hinter dem Sport irgendwie oder im Sportler stecken. Insofern finde ich das eigentlich ganz schön und fand es eine sehr schöne und angenehme Atmosphäre hier mit dir. Es war heute sehr, sehr ruhig und irgendwie intim, hatte ich so das Gefühl, muss ich mal sagen.
Ja, fand ich auch. Konnte mich da tatsächlich, glaube ich, in Bezug auf ein paar Sachen tatsächlich öffnen, weil jetzt auch Sachen bei, die ich, glaube ich, so vorher noch nie, sag ich mal, öffentlich überhaupt kommuniziert habe, obwohl ich seit 7 Jahren oder so YouTube mache. Aber das waren jetzt tatsächlich Themen, weil wo ich einfach sonst nicht drüber rede. Aber ja, vielen Dank auch an euch zwei. Das ist eben diese angenehme Atmosphäre, ja, wirklich. Ja,
vielen Dank dir.
Danke, danke. Ja, danke dir.
Noch geehrt. Wow. Dankeschön.
Ja, Lena, das war jetzt wirklich ein spannender Podcast, finde ich. Und es hat brutal viel Spaß gemacht, weil es irgendwie ein sehr interessantes, rundes und tiefes Gespräch war mit Marc. Und ich finde es total cool, wenn die Jungs, die ja eigentlich so die coolen Typen sind, ja, die halt Dirtjumpen und Slopestyle fahren und Dinge einfach mal erzählen. Und am Ende sind wir halt alles Menschen, gell?
Absolut. Absolut. Ich finde es, ich habe ihn vorher ganz anders wahrgenommen, muss ich sagen. Und finde tatsächlich, es dann ja auch halt viele nachdenkliche Seiten sozusagen. Das ist auch was man so auf YouTube auch vielleicht gar nicht unbedingt zeigen würde. Und was die Leute, die bei YouTube oder Instagram oder sonst wo sind, auch vielleicht tatsächlich gar nicht sehen wollen, weil die ja was so ein bisschen Good Vibes und selber ihren Struggle im Alltag haben. Und dann gehst du auf die sozialen Kanäle oder sozialen Netzwerke, dann willst du ja eigentlich auch so ein bisschen, hey, wieder Schwung und so haben. Und umso schöner finde ich es, wenn sich jemand so öffnen kann. Und bin also wirklich, vielen, vielen Dank an der Stelle einfach tatsächlich ehrlich gemeint, weil ist nicht selbstverständlich, auch für uns Podcast-Hosts in dem Moment nicht, dass jemand einfach reden kann und redet. Genau.
Total, ja. Ja, jeder Mensch schreibt so seine Geschichte und es ist schön, wenn man da reden kann. Ist echt cool.
Auf jeden Fall. Jeder Mensch schreibt seine Story beyond Sports. So. Auf jeden Fall. Apropos Sports. Ich würde tatsächlich, jetzt bin ich ein bisschen, habe ich ja am Anfang gesagt, jetzt war ich, bin back in the Mountainbike Game. So. Und ich möchte schnellstmöglichst wieder in den Bikepark. Ich bin ja ein großer Fan vom Geißkopf, tatsächlich MTB Zone. Grüße gehen raus. Schönster Trail überhaupt und da war ich tatsächlich, beziehungsweise bin ich am liebsten mit dem neuen Fullface von Alpina unterwegs. Eine großartige Überleitung. Denn wenn man darf es so sagen. Aber ich finde den echt geil. So diesen mit dem Blackbird-Design bin ich ja extremer Fan von.
Ich muss tatsächlich bestellen. Ich habe ihn noch nicht. Aber ich bin schon gespannt. Ich hatte ihn ja schon in der Hand.
Ja.
Aber ich hoffe, dass er bald kommt. Ich bin echt schon mega gespannt.
Was immer geht, sind übrigens die neuen Brillen. Die sind auch ziemlich geil mit diesem durchsichtigen Gestell. So, da bin ich auch ein großer Fan.
Style. Yes, jetzt reicht es aber wieder.
Ja, komm. Aber was wir da definitiv noch dazu sagen müssen, ist, wenn ihr da draußen auch gerne einen neuen Helm oder neue Brillen haben wollt, dann könnt ihr das natürlich bestellen auf www.alpina-sports.de. und .com gibt, glaube ich, beides. Und da ist ja der Shop am Start tatsächlich, auch so ein kleines Novum. Und da kann man direkt ordern und dann ab auf die Trails. Und in diesem Sinne, lieber Andi, würde ich sagen, wir hören und sehen uns. Viel Spaß dir noch beim Trail bauen. Und
richtig.
Genau, Pumptrack bauen und so.
Genau, bis zum nächsten Mal.